Alles haben und doch leer. Gerade als ich da noch saß, kam mir eine Geschichte in den Sinn, die ich mal vor Jahren gelesen habe. Ich kann sie jetzt nicht mehr ganz genau aufsagen, aber als Achtjähriger habe ich die Biografie von Alexander dem Großen gelesen und er hat mich einfach imponiert. Ich wollte auch so ein General sein, der die ganze Welt einnimmt, und das war richtig interessant. Das war für Kinder geschrieben, aber das ging da richtig mit Action los und das hat mir richtig gepasst. Aber was mich besonders beeindruckt hat, war, wo er mit 33 Jahren am Sterben war. Er hatte die ganze damalige Welt eingenommen, von Griechenland bis nach Indien. Man sagt von ihm, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er sogar geweint hat, dass er den Mond nicht einnehmen konnte. Und da wurde er krank. Also er fiel nicht in einer Schlacht, sondern er fiel einer Krankheit zum Opfer. Und bevor er starb, gab er die Anordnung seinen vier Generalen: Wenn ich sterbe, dann macht es so, dann tut mich in den Sarg, aber die Hände nach außen. Und vor mir schüttet meine alles, was ich an Gold und Schmuck und Herrlichkeiten gewonnen habe, schüttet es einfach in den Staub und lasst vor mir meine Ärzte gehen. Und da fragen ihm seine Generale, ja, was bedeutet das, was soll das? Und da antwortete er: Obwohl ich die besten Ärzte habe, sie konnten mir mein Leben nicht eine Stunde verlängern. Obwohl ich alles habe, allen Reichtum, aber er bleibt hier. Und obwohl ich die ganze Welt eingenommen habe, ich gehe mit leeren Händen. Ja, alles haben und doch leer. Ja, für viele ist es vielleicht so. Ich möchte einfach mal diese Frage in den Raum stellen und erlaubt mir das bitte ganz persönlich zu machen. Ja, ich möchte da einfach per Du sein in Argentinien. Da reden wir immer so mit jedem, den wir noch gar nicht kennen. Und das fällt mir einfach viel leichter und ist auch persönlicher, finde ich. Sind wir reich? Eine Frage: Sind wir reich? Das hängt natürlich damit zusammen, wie man das bewertet. Wie viel muss man haben, um reich zu sein? Gerade jetzt in den letzten Tagen wurde in Argentinien bekannt gegeben, was es braucht, um eine vierköpfige Familie gerade so über das Minimum, dass sie nicht unter die Armutsgrenze fallen, was die brauchen. Sie brauchen 664 Franken. Vierköpfige Familie. Aber das erreicht 44% der argentinischen Bevölkerung nicht. Also praktisch die Hälfte von den Argentiniern leben unter der Armutsgrenze. Also wenn wir ein bisschen mehr als 600 Franken verdienen, sind wir reich im Vergleich mit der Hälfte von den Argentiniern. Wenn ich dann noch andere Länder dazu nehmen würde, Venezuela, Haiti oder ein paar Länder aus Afrika, ja, da würde es wahrscheinlich noch schlimmer aussehen, aber da kenne ich die Daten nicht. Vor einiger Zeit hielt hier unser Bruder Thomas Lied eine Botschaft, wo er einige generelle Daten nannte, und die habe ich mir geliehen. Und das möchte ich einfach mal vorlesen, um zu sehen, ob wir reich sind, ob uns wirklich gut gehen darf oder eben nicht. Wer mehr gesund als krank ist, der ist glücklicher als 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben. Wer in seinem Leben niemals die Gefahr eines Krieges, von Gefängnis, von Verfolgung oder Hunger erlebt hat, der hat es besser als 500 Millionen Menschen auf dieser Welt. Und jetzt können wir wahrscheinlich noch ein paar Millionen dazu zählen, mit diesem traurigen Konflikt in der Ukraine. Wer in den Gottesdienst gehen kann, ohne Angst zu haben zu müssen, festgenommen, gefoltert oder gar getötet zu werden, der hat mehr Glück als 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde. Also, wir haben es besser als 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde. Wer ein Dach über den Kopf, Kleider, Essen und einen Platz zum Schlafen hat, der ist reicher als 75% der Erdbevölkerung. Das haben wir wahrscheinlich alle, oder? Wir gehören zu den 25%, die das alles haben. Und noch kommt noch dazu, und wer darüber hinaus auch noch Geld auf der Bank hat und ein wenig Vermögen hat, der gehört zu den 8% der Reichen auf dieser Erde. Also nochmal zurück zu der Frage, sind wir reich? Ich glaube, wir müssen dazu sagen, ja, nach diesen Daten gelten wir wirklich als wohlhabend gegenüber Milliarden von Menschen auf dieser Erde. Aber reicht das? Haben wir wirklich alles? Fehlt nicht noch etwas? Anhand einer einfachen biblischen Geschichte möchte ich einfach diese Wahrheit ein wenig aufzeigen. Diese finden wir in Lukas 19, Kapitel 19, 1 bis 10. Wir werden es hier auf der Wand haben, für die, die keine Bibel dabei haben. Und es handelt sich um die Geschichte von Zachäus. Wer in christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder in der Sonntagsschule gewesen ist, der kennt die Geschichte von Kind auf. Also ich kenne sie eben ein bisschen mehr als Baby, da habe ich sie schon zum ersten Mal gehört. Und doch, obwohl es eine ganz einfache Geschichte ist, beinhaltet es doch eine ganz große Wahrheit. Ein Mann, der alles hatte, aber dem doch das Wichtigste fehlte. Und das ist gerade das Thema an diesem Abend. Und das möchte ich jetzt einfach vorlesen. Und er ging hinein, Jesus, und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und er war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Person. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sehe. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle, also die anderen Leute, die da waren, und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, einfache Geschichte, aber wir wollen mal ein bisschen näher betrachten. Eine Realität. Da war ein Mann, genannt Zachäus, steht hier, ein Oberzöllner, und der war reich. Zachäus bedeutet rechtschaffen, rein. Ich kann mir richtig vorstellen, dass die Eltern, als sie den Zachäus zur Welt brachten, gedacht haben, ja, wir wünschen uns, dass der ein Rechtschaffener, ein anständiger Mann, ein guter Mann in unserer Gesellschaft wird. Ja, leider hat das nicht ganz geklappt. Stattdessen wurde er Zöllner. Ja, Zöllner ist eigentlich kein schlechter Beruf, aber hat nichts Sündhaftes an sich. Aber damals war es üblich, leider, besonders auch bei uns dort in Lateinamerika, ist es üblich, dass die Zöllner auf krumme Weise Sachen sich besorgen, Geld bekommen. Ja? Und das war damals auch so. Ja, er verlangte mehr, als eigentlich richtig war. Und dadurch wurde er reich. Gier war einer seiner Schwächen. Das war seine Realität. Aber er hatte eine Not. Gerade letzte Woche gingen wir mit unserer Tochter ein wenig spazieren und da kamen wir an einem wunderschönen Haus vorbei. Und da erzählte uns unsere Tochter, ja, hier wohnte ein Mann, den wir immer wieder joggen sahen. Also der hat es wirklich in sich gehabt oder an sich gehabt, der hat richtig auf seinen Körper geachtet und war noch ziemlich jung, aber er hat sich das Leben genommen. Er war reich und hat sich das Leben genommen. Er war verhältnismäßig jung und hat sich das Leben genommen. Also ich kenne natürlich nicht die Umstände, aber wie so oft passiert es doch gerade bei solchen, die scheinbar alles haben, dass ihnen doch irgendetwas ganz Wichtiges fehlt, dass sie bis zu dieser Entscheidung kommen. Obwohl Zachäus einer der Höchsten war. Er war der Leiter der Gewerkschaft der Zollbeamten in Jericho. Und er war reich. Trotzdem fehlte ihm etwas. Es reichte einfach nicht aus. Und viele Menschen denken, dass man, ja, wenn man alles hätte, wenn man reich wäre, dann glücklich wäre. Wenn sie berühmt, wohlhabend, ja, dann wäre es alles in Ordnung. Aber die Wahrheit ist anders. Man kann viel Geld haben, aber man kann das Glück nicht kaufen. Und noch viel weniger die Sicherheit, gegenwärtige und zukünftige. Auch wenn du alles Geld, die Macht über die ganze Welt hättest, wie damals Alexander. Abgesehen davon hatte dieser Mann zwei große Probleme, die ihm vielleicht auch zu schaffen machten. Das wollen wir auch noch kurz betrachten. Da in Vers 3 steht, und er konnte nicht, er wollte Jesus sehen, aber er konnte nicht, weil er klein war. Ja, der Arme. Oft ist es die Art, vielleicht wie unser Körper ist oder wie unsere Familie ist oder andere Dinge, die uns Schmerzen, Unbehagen bereiten. Sachen, die wir erlebt haben, mit denen wir nicht zurechtkommen. Bei uns in Argentinien ist es leider sehr oft der Fall von sexuellem Missbrauch unter Jugendlichen, sei es Mädchen oder Jungs, ist eigentlich egal. Sie leiden darunter und haben ihr ganzes Leben damit zu kämpfen. Sie haben eine Last. Andererseits wurde er als Steuereintreiber, wie man ihn so nennen könnte, vom Rest der Gesellschaft auf der Seite gelassen, verachtet. Dies geschah, weil damals Israel unter den Römern war. Und die Römer hatten das so gemacht, dass die Juden selber ihren Landsleute die Steuern abverlangten. Also sie setzten Juden ein und die mussten hingehen und die hatten natürlich auch guten Verdienst dabei. Deshalb stellten sie sich manchmal selber diese Aufgabe und konnten so ans Geld rankommen. Aber dieses Geld wurde den Römern gegeben oder Großteil von diesem Geld. Und das hieß dann für einen Jude, ja, dieser Jude, mein Bruder, nimmt mir das Geld weg und gibt es den Feinden. Das war Verrat. Deshalb wurden sie gehasst. Und da kann ich mir so richtig vorstellen, wie dieser Mann zu leiden hatte. Er war klein, die anderen schauten noch auf ihn runter und ja, da kommt da dieser kleine und hochnasige da, ja, der uns da immer wieder das Geld abluchst. Sie haben hinter seinen Rücken oder vielleicht auch direkt ihm alles Böse zugerufen. Zachäus war nicht geliebt, obwohl er alles hatte. Wahrscheinlich auch seine Frau nicht, wenn die mal auf den Markt ging, außer die, bei denen sie was einkaufen gegangen ist. Die haben sie vielleicht noch gegrüßt, aber sonst hohen Bogen um diese Frau. Das ist ja die Frau vom Zachäus. Und wenn die Kinder hätten, was bei einer jüdischen Familie eigentlich ziemlich normal ist, ja, die Eltern von den anderen Kindern, nein, mit denen dürft ihr nicht spielen. Also sicher haben sie große Probleme gehabt in der Familie. Vielleicht auch höchstwahrscheinlich in der Ehe. Denn wenn man der Sünde Raum gibt, das geht immer weiter. Es gibt Auswirkungen auf das ganze Leben, auf das ganze Umfeld. Und da haben sie es vielleicht auch schwierig gehabt in der Ehe. Wie die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allerlei Übels. Und viele wurden dadurch mit Schmerzen durchbohrt, sagt die Schrift. Gerade wegen der Liebe zum Geld. Dort herrschte also kein Frieden, Konflikte, Unzufriedenheit, Schmerz, innerer Schmerz. Ich weiß nicht, was du brauchst. Lass mal das ganz persönlich machen. Aber es könnte eins von den genannten Dingen sein oder vielleicht noch viele andere. Und du merkst, es fehlt einfach was. Du spürst, Da gibt es eine Leere, die man mit nichts füllen kann. Man hat doch alles. Wir sehen, wir sind reich, wir sind wohlhabend. Und trotzdem, es fehlt doch was. Auch wenn man es überall sucht, irgendwas fehlt trotzdem. Diese Leere, diese Unsicherheit, dieses Gefühl, vielleicht nichts und niemand zu sein. Wer nimmt das weg? Ja, es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Person, die diesen Umstand ändern kann. Und das ist die Person, zu die Zachäus wollte. Und das ist der Herr Jesus. Ja, wir sehen das so schön, dass gerade dieser Mann von allen verachtet wurde. Sie griffen sogar Jesus an. Er geht bei einem Sünder ein. So sahen sie Zachäus. Aber er suchte eine Lösung. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei. Er hatte viel von ihm gehört. Und vielleicht bist du hier oder hörst uns zu oder schaust uns zu. Du hast schon von Jesus gehört, aber wer ist er genau? Was kann er mir bringen? Mir fehlt irgendetwas. Und Jesus selber sagt, ich muss in dein Haus kommen. Also Jesus sagt auch, also dir fehlt was. Dir fehlt, dass ich in dein Leben komme. Du brauchst mich? Ja, der arme Zachäus. Das war sein größtes Bedürfnis. Und das ist auch der vielen Menschen. Wenn die größte Not, das größte Bedürfnis der Menschen wirtschaftlicher Natur wäre, dann hätte Gott uns wahrscheinlich einen guten Ökonom geschickt oder einen Philanthropen, der uns allen genügend Geld geben könnte. Wenn die größte Not der Menschen körperlich wäre, hätte er vielleicht einen guten Arzt geschickt. Wenn die größte Not der Menschen eine gute Arbeit wäre, hätte er uns vielleicht einen guten Arbeitsminister geschickt. Aber die größte Not der Menschen ist nicht das. Die größte Not der Menschen ist geistlich. Wir haben etwas in uns, was uns suchend macht nach Gott. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und wenn Gott nicht in unser Leben ist, dann fehlt uns das Wichtigste. Und das ist das, was Jesus dem Zachäus bringen wollte. Das größte Bedürfnis des Menschen ist geistlicher Natur. Wir haben ein Riesenproblem. Wir sind Sünder. Ja, es hört sich nicht so gut an. Das mögen wir natürlich nicht, dass man uns das an den Kopf wirft. Aber das sagt die Schrift, das sagt die Bibel. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es einer von uns hier, der sagen könnte, ich habe noch nie etwas Böses getan? Noch nie gelogen? Noch nie einen bösen Gedanken gehabt? Noch nie jemand auf den Mond gewünscht, um nicht was anderes zu sagen? Ja, sicher, oder? Ja, alle haben wir uns schuldig gemacht, und das sagt die Bibel. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ja, Gott möchte, dass wir bei ihm sind, aber wir haben ein Problem, wir sind Sünder. Und Gott ist so heilig, dass er nie erlauben könnte, dass wir zu ihm kommen, in dem Zustand, in dem wir uns befinden. Solange das Problem der Sünde nicht gelöst ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir Sünder sind, Gottes gerechtes Urteil verdienen. Ja, wir wollen Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, nicht wahr? Wenn irgendjemand etwas ganz Böses macht, ja, wir rufen sofort die Polizei an und wir hoffen, dass das auch vor Gericht kommt und dass er da das Gericht, dass er ja Gerechtigkeit ausgeübt wird. Aber Mensch auf menschlicher Seite passiert das nicht immer. Aber Gott ist ganz gerecht und er kann es nicht zulassen, dass die Sünde nicht mit Gericht, nicht gerichtet wird. Aber der eine oder andere könnte sagen, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe nie jemand etwas zuleide gemacht. Aber gut, im Vergleich mit wem? Ja, mit dem, der schon viel verbrochen hat, natürlich. Aber die Bibel sieht uns nicht so. Die Bibel vergleicht uns mit Gott. Und da gibt's nichts zu suchen. Ja. Wir sind schuldig. Und deswegen sind wir getrennt von Gott. Es gibt keine Gemeinschaft mit Gott. Es gibt keine Möglichkeit. Ja, und dann wird's ernst. Dann gibt es ein Gericht. Die Bibel sagt, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Es gibt nur einen Moment, in dem es hier auf der Erde zu Ende ist. Der kommt für jeden von uns, früher oder später. Aber danach kommt ein Gericht. Wir müssen vor Gott erscheinen und Rechenschaft ablegen von dem, was wir gewesen sind, was wir gemacht haben. Und vor allem, ob wir eine Beziehung mit dem Herrn Jesus dadurch mit Gott hatten oder nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wer nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen, sagt auch die Schrift. Daher, Jesus selber ist der, der am meisten von der Hölle gesprochen hat. Wieso betonte er das so oft? Ja, er wollte uns warnen, dass wir nicht an diesem Ort kommen. Er zeigt uns dagegen den Weg. Den wahren Weg, den richtigen Weg, den Weg zum Heil. Aber eben, es gibt Himmel und Hölle. Und die Bibel erzählt uns überhaupt nichts von einer Reinkarnation zu einem besseren Zustand, in dem wir uns wirklich anstrengen. Nein, das gibt es nicht. Wir haben es ja gerade gehört. Wir müssen sterben und danach kommt das Gericht. Es gibt nicht irgendwie so eine Wiederholung, dass wir es beim nächsten Leben etwas besser machen können. Nein, das kommt in der Schrift nicht vor. Und es gibt auch kein Fegefeuer, wo man da vielleicht auch etwas ausbaden könnte, was man vielleicht krumm gemacht hat. Nein, das gibt es auch nicht. Deshalb sehen wir, der Zachäus hatte eine Not und sicher wir alle auch. Entweder wurde diese Not gelöst oder sie ist noch da. Deshalb sehen wir auch in dieser Geschichte eine Gelegenheit. Dieses düstere Bild ist nicht das Einzige, was wir in dieser Geschichte finden. Es gab eine gute Nachricht für Zachäus und es gibt auch eine gute Nachricht für dich. Jesus kam vorbei. Das finde ich so schön. Er kam gerade da, wo ein Mann war, der in Not war. Jesus kam vorbei. Das sagt uns zwei Dinge. Er hatte die Möglichkeit, sich Jesus zu nahen, auf ihn zuzugehen, über sein Problem mit ihm zu reden. Aber es bedeutete auch, Jesus kam vorbei. Ja, wenn er diese Möglichkeit nicht ergriff, dann ging sie vorbei. Dann war sie nicht mehr da. Und er konnte entscheiden, ob sein Leben verändert werden sollte oder nicht. Und in der Bibel steht es so schön, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aber diese Entscheidung muss jetzt getroffen werden. An mehreren Stellen in der Bibel steht, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Wieso wird das so oft wiederholt? Ja, weil wir eben ein hartes Herz haben. Wir wollen doch immer noch selbst versuchen, es irgendwie zu lösen. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte, die mir richtig unter die Haut ging, als ich sie gelesen habe. Da waren zwei Fischer in einem Boot, Motorboot, oberhalb der Niagara-Fälle, die dazwischen USA und Kanada sind. Und sie waren da am Fischen, auf einmal fällt der Motor aus. Und die Strömung riss das Boot Richtung der Fälle und natürlich, sie wussten, was dann da passieren würde. Sie würden sterben. Und dann sind sie aus dem Boot gesprungen, haben versucht, mit allen Kräften ans Ufer zu schwimmen. Aber die Strömung war zu stark. Sie wurden mitgerissen. Andere Leute haben es gesehen und haben angerufen. Und so kurz vor den Wasserfällen wurde auf sie gewartet. Und einer warf einen Rettungsring, angebunden an einem Seil. So treffsicher, dass er genau zwischen den zwei Schwimmenden landete auf dem Wasser. Der eine griff sich gleich den Rettungsring und der andere schaute gerade auf die andere Seite und da sah er ein ganz riesengroßer Baumstamm vorbeischwimmen. Und er kletterte auf den Baumstamm. Wir können uns vorstellen, wie diese Geschichte endete. Der den Rettungsring ergriffen hatte, der wurde ans Land gezogen, er wurde gerettet. Aber der auf den Stamm gestiegen ist, scheinbar groß, mächtig, stark, aber er endete im Wasserfall. Die Möglichkeit war da, der Rettungsring war da, aber er ließ sie vorbeigehen, diese Möglichkeit. Jesus kam vorbei. Aber Jesus kam gerade an diesem Ort, wo Zachäus war. Das finde ich so wunderbar. War es Zufall, dass er gerade an diesem Baum vorbeikam, wo der Zachäus hochgeklettert war? Natürlich nicht. Klar, der Zachäus hat sich schon überlegt, er ist klein, er kann Jesus nicht sehen, große Menschenmenge. Ja, wo läuft Jesus vorbei? Ah ja, vielleicht die Hauptstraße von Jericho. Dann lief er einfach die Hauptstraße ein bisschen weiter und da war so ein Baum daneben der Straße, klettert er hoch. Aber Jesus hält gerade vor diesem Baum an. Jesus wusste, dass da jemand war, der ihn suchte. Er kam gerade an diesen Ort. Der Herr kommt immer da hin, wo jemand in Not ist. Das sehen wir schon in der ersten Geschichte der Menschheit. Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, dann kommt Gott und ruft: Adam, wo bist du? Er kommt auf sie zu. Er wartet nicht, dass sie kommen. Nein, er geht auf sie zu. Als 4 Freunde einen Gelähmten zu Jesus brachten, öffneten sogar das Dach in einem Haus, im Haus von Petrus, und ließen ihn hinab. Natürlich, das größte Problem dieses Mannes schien die Gesundheit zu sein oder das Fehlen der Gesundheit. Aber was sah Jesus? Du hast Probleme, geistliche Probleme. Deine Sünden sind dir vergeben. Er geht gerade auf die Not der Einzelnen direkt zu. Ein anderer, ein ganz religiöser Mann, kam mal nachts zu Jesus. Er hatte Angst, von den ganzen anderen religiösen Welt irgendwie kritisiert oder eventuell sogar verfolgt zu werden. Dann ist er nachts zu Jesus gekommen. Und der Herr Jesus hat sofort erkannt, was dieser Mann brauchte. Und er sagt ihm: Dir ist es notwendig, dass du wiedergeboren wirst. Was bedeutet wiedergeboren? Dass er geistlich neu geboren würde. Er war religiös, er kannte das Gesetz, er hielt das Gesetz. Er lebte so gut, wie er konnte, aber es reicht nicht. Er musste von Neuem geboren werden, eben geistlich geboren. Aber es gibt auch noch eine andere Geschichte, gerade ein Kapitel weiter, da wo es von Nikodemus die Rede ist. Da steht, dass er es notwendig fand, durch Samaria zu gehen. Und was war in Samaria? Da gingen die Juden eigentlich überhaupt nicht hin. Die Juden machten einen großen Bogen um Samaria. Aber Jesus sah eine große Not. Da war eine Frau, der die wahre Liebe fehlte. Von der anderen Liebe hatte sie genug gehabt. Von der, die oft hier in der Welt so erwähnt wird und als Liebe gekennzeichnet wird. Aber diese Liebe hat sie nicht erfüllt. Sie brauchte etwas, was ihren Durst, den geistlichen Durst stillte. Und Jesus ging direkt dahin, nahm einen großen Weg auf sich, um dieser Frau zu begegnen. Aber ich möchte noch etwas anderes erwähnen. Das Außergewöhnlichste war, als Jesus den Himmel verließ und auf uns zukam. Er kam auf diese Erde, weil wir in Not waren, da wir verloren waren. Und es steht so schön in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, das jüdische Gesetz, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir das Sohnesrecht empfingen. Er kam, um uns loszukaufen. Wir sind schuldig gewesen. Und der ganze Kontext redet von der Sklaverei, die damals gang und gäbe war. Und er nimmt dieses Bild und zeigt: Gott sah unsere Not. Wir waren in diesem Sklavenmarkt. Unsere Schuld hat uns dahin gebracht. Unsere Sünden haben uns angekettet. Aber der Herr Jesus kam und hat uns herausgekauft, aber zu welchem Preis? Sein eigenes Leben. Er kam auf uns zu. Da, wo wir waren, in unserer Not. Und das ist ja gerade das, was wir auch heute Abend proklamieren können, weitersagen können. Er kommt heute auch zu dir, zu deinem Leben. Du bist ihm nicht unbekannt. Er will dich retten. Willst du ihn annehmen? Willst du diese Einladung annehmen? Ja, Jesus kam an diesem Ort, aber Jesus sah ihn. Jesus war von einer großen Menschenmenge umgeben und es war sehr unwahrscheinlich, dass sich jemand da nach diesem Mann auf dem Baum umgeschaut hätte oder überhaupt bemerkt hätte, der zwischen den Laub versteckt war. Aber Jesus wusste genau, dass er da war. Jesus blickt gezielt dahin und sieht den Zachäus. Einmal mehr zeigt es uns, dass Jesus alles wusste. Er kennt alles, er weiß alles. Vor ihm können wir überhaupt nichts verstecken. Er nennt ihn sogar beim Namen Zachäus. Oh, der Arme, der muss ja richtig zusammengeschrocken sein. Er wollte da versteckt Jesus sehen, aber auf einmal wird er direkt mit dem Namen genannt. Ja, Jesus weiß alles. Vor ihm können wir überhaupt nichts verbergen. Er kennt, was du denkst, weiß, was du gemacht hast, was du fühlst, welche Not du hast, wo es schmerzt in deiner Seele. Der Herr Jesus kennt alles. Der König David schrieb, alle meine Wünsche sind vor dir, Herr, und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Das, was du vielleicht nicht mal aussprechen kannst oder nicht willst, sogar das kennt Gott. Sogar das weiß der Herr Jesus. Und es gibt so eine schöne Stelle in dem Psalm, wo auch David sagt, Psalm 38, Vers 9 und folgende, aus 7 folgende, wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel, so bist du da. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege am äußersten Meer, so will auch das selbst deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so ist auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Egal, wo du hingehst, egal, wo du dich verstecken möchtest, manchmal hält man es ja nicht mehr aus, nur weg von hier, in die Wüste. David sagte mal, oh, hätte ich doch Flügel, so wie die Taube, und ich würde mich in der Wüste verstecken. Ja, ist es nicht manchmal uns so gegangen? Ja, diese innerliche Unruhe, Gott sieht sie. In der Offenbarung im letzten Buch der Bibel wird erwähnt, dass wird Jesus beschrieben mit Augen wie Feuerflammen, die alles wissen. Es gibt kein Detail, was Jesus nicht kennt, weiß. Aber es ist nicht nur ein Blick, der alles wahrnehmen kann, weil das würde uns, das macht uns sogar etwas bange, nicht wahr? Es ist wie wenn wir hier so ein Fenster hätten, überlegt mal, und hier alle unsere Gedanken, Gefühle so als Leuchtschrift vorbeilaufen würden und jeder das lesen könnte. Da würden wir alle die Haare so schön über die Stirn kämmen, ja, dass der andere das nicht sehen kann. Oder einen Hut tief in die Stirn. Ja, das wollen wir eigentlich nicht, dass man uns kennt oder unsere Gedanken lesen könnte. Manche können das ja, ein wenig. Aber eben, der Herr kennt das natürlich am besten. Aber diese Augen durchschauen uns nicht nur. Das sind Augen voller Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit. Es gibt eine Stelle, die mir so gut tut, jedes Mal, wenn ich sie lese in Markus 6, 34. Und als Jesus ausstieg aus dem Boot, sah er eine große Menge Volks und hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Er sah sie, Ein Blick voller Erbarmen, ein Blick voller Liebe. Erbarmen bedeutet gerade die Not des anderen erkennen, aber auch dementsprechend handeln. Ich kann jemand sehen, dem es wirklich schlecht geht und sage, ach, der arme Kerl, aber ich gehe dran vorbei. Das ist kein Erbarmen. Ich habe es gesehen. Es tat mir irgendwie leid, aber ich habe kein Erbarmen. Und gerade das ist, was der Herr Jesus hat. Er hat Erbarmen. Er geht auf die Not der Einzelnen ein und erkennt auch deine. Er weiß, was du durchmachst. Und der bekannteste Vers der Bibel sagt es ja auch so wunderbar. Es redet so schön von der Liebe des unseres Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, er meint die Menschheit. Jeden Einzelnen, da könntest du deinen Namen eintragen. Zachäus konnte seinen Namen da eintragen. Also hat Gott Zachäus, und da kannst du jetzt deinen Namen eintragen, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Und für was? Um zu sterben. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Liebe. Wunderbar, dass wir das haben. Ja, Jesus sah ihn. Aber jetzt kommt es noch besser. Jesus spricht ihn an. Ja, überlegt mal, es war Jesus. Es war nicht nur ein Mensch, es war Gott. Gott und Mensch. Und er nimmt sich die Zeit, ihn persönlich anzusprechen. Das ist herrlich. Wunderbar. Er redet mit den Menschen. Das sehen wir auch im Garten Eden, wie schon erwähnt. Adam, wo bist du? Ich wollte mit dir Gemeinschaft haben, aber was hast du gemacht? Wie können wir das lösen? Und durch Hiob wird uns gesagt, dass Gott zwei- oder dreimal zu jedem Menschen spricht. Er gibt die Möglichkeit immer wieder neu. In meinem Leben war es noch viel mehr als zwei- oder dreimal. Er hatte große Barmherzigkeit und Geduld mit mir. Es ging sehr lange, bis ich das kapiert habe. Gott sei Dank noch rechtzeitig. Die Sache ist nur, ob wir hören wollen. Er spricht zu uns. Das ist ganz sicher. Aber welche Reaktion haben wir? Ist es nicht so, dass es manchmal passiert, dass wir jemand ein SMS oder sonst eine Botschaft schreiben und da sehen wir bei WhatsApp ist es so schön, ja, die zwei blauen Häkchen. Er hat es gesehen, aber er antwortet nicht. Und manchmal, ja, das passt uns nicht so. Ja, er hat es doch gesehen, ich habe ihm was gefragt und er antwortet mir nicht. Ja, Gott geht es oft so. Er redet zu uns und da erscheinen die zwei Häkchen und trotzdem gibt es keine Reaktion. Es gibt keine Antwort von unserer Seite. Aber gerade das ist es ja, der Herr redet zu dir ganz persönlich und auch an diesem Abend möchte er zu dir in dein Herz hineinreden. Er weiß genau, was du brauchst. Und er ist Spezialist auf jedem Gebiet. Es gibt nichts, was er nicht kann. Und seine durchdringende, aber liebe Stimme, möge sie unser Herz treffen. Jesus spricht zu ihm. Jesus lädt ihn jetzt ein. Ha, wunderbar. Steig eilends herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Damit sich das Leben von Zachäus radikal verändern konnte, musste er hinabsteigen, wortwörtlich von dem Baum heruntersteigen, aber auch von seinem Stolz, von, ja, ich bin Zachäus, ich bin der reichste Mann in der Stadt und mit Geld konnte ich bis jetzt alles regeln, organisieren, aber auch davon musste er runterkommen. Er hatte alles, aber dass Jesus in sein Haus kommen wollte, das hat alles übertroffen. Das ist das, was ihm noch gefehlt hatte. Er musste aber diese Entscheidung treffen. Er konnte sie nicht aufschieben, denn sonst wäre Jesus weitergelaufen. Er war ja auf der Durchreise. Jesus will das Haus des Zachäus betreten. Er will nicht nur das Leben des Zachäus verändern, sondern sein ganzes Haus, seine Familie sollte das auch erfahren. Auf dieselbe Weise lädt er auch dich ein. Er ruft dich beim Namen und bittet dich dringend, aber mit aller Liebe. Er schmeißt nicht die Tür ein, aber er klopft an die Tür und sagt, willst du mich reinlassen? Es gibt einen schönen Bibelvers, der gerade das sagt. Der Herr Jesus steht vor der Tür und sagt, sieh, ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und mit ihm, anders gesagt, Gemeinschaft haben. Das ist das Anliegen Gottes. Er möchte mit dir eine tiefe Beziehung haben. Aber er steht vor der Tür und klopft. Er bricht nicht ein. Jemand hat mal das in einem Gemälde aufgezeichnet. Jesus an der Tür klopfen. Das könnt ihr das im Internet suchen, da findet ihr sofort das Gemälde. Ich weiß nicht mehr, wer das gemalt hat. Aber als es zum ersten Mal ausgestellt wurde, dann sagt einer dem Maler, du, das Gemälde ist herrlich, wunderbar, du hast das so richtig auf den Punkt gebracht, aber es fehlt etwas. Es fehlt die Türklinke. Und er sagt, nein, das ist richtig. Die ist nur innen. Von außen wird sie nicht geöffnet. Sie wird von innen geöffnet. Und das ist deine Entscheidung. Auf dieselbe Weise eben lädt der Herr Jesus dich ein. Deswegen, lass ab von deinen Vorstellungen. Ja, du bist ein guter Mensch. Ja, mach, sei das weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Das braucht die Welt. Aber dadurch wirst du nicht gläubig. Dadurch erreichst du nicht die Erlösung. Die Bibel sagt es ganz klar, denn durch Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Nicht durch Werke, dass sich einer rühmen könnte. Ja, es sind nicht meine Werke, oh, ich kann noch so Gutes tun, aber ich erreiche nie die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Es ist immer noch beschmutzt. Es reicht nicht. Aber eben, der Herr steht vor der Tür und klopft. Wollen wir öffnen? Er möchte eine tiefe Beziehung mit jedem Einzelnen von uns haben. Die Einzelnen von uns haben diese Entscheidung schon getroffen. Aber du stehst jetzt vor dieser Entscheidung. Jesus lädt ein. Und so kommen wir zu einer Entscheidung. Da hieß es im Vers 6 von unserem Kapitel, und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Hey, das gefällt mir so, dieser Satz. Er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Angesichts jeder Einladung gibt es zwei Möglichkeiten. Du bekommst eine Einladung, sagen wir mal zu einer Hochzeit. Was kannst du jetzt mit dieser Einladung machen? Vielleicht musst du noch Bescheid sagen, ob du da sein wirst oder nicht. Dann kannst du sagen, du, leider habe ich was anderes vor. Der dich eingeladen hat, oh, und das ist mein Freund. Ich wollte ihn auf meiner Hochzeit haben und jetzt hat er was Wichtigeres. Ja, mit einer Einladung kann man zwei Sachen machen, annehmen oder ablehnen. Und so ist es auch mit der Einladung des Herrn Jesus. Aber was sehen wir hier bei diesem Zachäus? Und das ist so ein Vorbild für uns. Nochmal zurück, es war ein reicher Mann. Er hatte alles, aber es fehlte ihm etwas. Es fehlte ihm das Wichtigste, es fehlte Jesus im Leben. Und nun trifft er diese Entscheidung. Er trifft die Entscheidung. Wäre Jesus jetzt gegangen, dann wäre, oder Zachäus auf dem Baum geblieben, dann wäre das, was Jesus in seinem Herzen, in seinem Leben, in seiner Familie vollbringen wollte, nicht zustande gekommen. Die Möglichkeit wäre vorbei gewesen. Deshalb musste er eine Entscheidung treffen. Die Bibel lädt an vielen Stellen ein. Immer wieder ist dieser Ruf Gottes, komm. Komm deinem Schöpfer entgegen. Ich suche dich. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte eine Stelle aus Johannes 3 vorlesen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an den Sohn, an den Herrn Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Zwei Möglichkeiten. Annahme oder Ablehnung. Und dementsprechend sieht es dann aus. Das Leben. Und das heißt ein Leben in Fülle. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben und das Leben in Fülle hätten. Aber das Ablehnen bedeutet Gericht. Weil wir das Geschenk Gottes ablehnen. Das ist sehr ernst. Was musst du nun tun? Ja, dasselbe wie Zachäus. Er nahm Jesus auf. Und eine der wichtigsten Bibelstellen ist Johannes 1,12. Da steht, allen denen aber, die ihn aufnahmen, so wie Zachäus aufnahmen, gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also was musst du tun? An den Herrn Jesus glauben. Glauben, dass er auch für dich auf diese Welt kam. Auch für deine Schuld ans Kreuz ging. Deine Sünden dort bezahlte, indem er sein Blut dort vergoss. Sein Leben hingab. Glauben, dass er auch auferstanden ist. Gerade dadurch kann er uns Leben geben. Ein Toter kann das nicht. Aber er, der das Leben ist, kann uns Leben geben. Ein Leben in Fülle schon jetzt. Dass wir wirklich dieses ausgefüllte Leben haben, ein sinnvolles Leben haben und dann die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Er traf die Entscheidung. Zachäus, ja. Wie sieht es bei dir aus? Es war aber eine dringende Entscheidung. Zachäus zögerte nicht mit der Antwort. Er ging eilends, stieg er von diesem Baum. Er ging sofort zu Boden. Dieses Angebot, dieses Geschenk, das wollte er nicht verpassen. Es war zu wertvoll, zu wichtig. Es war die wichtigste Entscheidung in seinem Leben. Und du stehst heute vor der wichtigsten Entscheidung deines Lebens. Es handelt sich um Leben und Tod, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, aber auch wie du dein Leben von jetzt an gestalten wirst oder eben nicht. Auch du stehst eben vor dieser Entscheidung. Himmel oder Hölle? Es gibt nur zwei Wege, es gibt keinen anderen. Der Herr Jesus erzählte einmal eine Geschichte von einem Mann, einem reichen Mann. Ich lese das mal gerade vor. Ist auch im Lukas-Evangelium Kapitel 12, 16 und folgende. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, eines reichen Mannes Feld hatte viel Frucht getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mut. Also in anderen Worten, jetzt genieß dein Leben. Ja, du hast ja so viel erarbeitet, jetzt darfst du es genießen. Aber die Geschichte geht weiter. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Vielleicht hast du viel. Wir sagen ja, wir sind alle wohlhabend. Aber wenn du nicht reich in Gott bist, bist du sehr arm. Es steht sehr gefährlich um dein Leben. Wenn heute der Tod an die Tür klopfen würde, ich hoffe es nicht, aber ich kann es auch nicht von mir sagen. Ich weiß nicht, ob ich heil nach Hause komme, aber ich weiß, wo ich hingehe. Denn diese Entscheidung habe ich schon getroffen. Vor etlichen Jahren und seitdem war ich oft in Lebensgefahr. Verschiedenen Situationen. Im ersten Moment Angst, aber im nächsten Moment ein tiefer Frieden. Ich wusste, es geht heim. Ich wusste, wo es hingeht. Das wünsche ich dir auch. Hast du diese Sicherheit? Es war eine dringende Entscheidung, es war aber auch eine freudige Entscheidung. Oh, der Zachäus, der hat sich gefreut. Das war die richtige Entscheidung. Sein Leben, das trotz Reichtum, trotz aller Ehre, die er hatte, traurig war, in Einsamkeit und Leere zu sehen war, geprägt war, wurde auf einmal mit Freude erfüllt. Seine Familie war nicht mehr dieselbe. Nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, von nun an herrschte Freude in diesem Haus. Ja, es war eine freudige Entscheidung. Es war aber auch eine verändernde Entscheidung. Schnell wurde ihm klar, dass er viel falsch gemacht hat in seinem Leben. Und er will das sofort regeln. Vierfach gibt er das zurück, was er auf krumme Weise ergattert hatte. Und er sagt, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Sein Leben wurde umgekrempelt. Und ich kann mir das ein wenig jetzt das vorstellen. Ja? Zachäus, reich. Normalerweise, wenn man viel hat, ist man nicht sehr freigebig. Es gibt natürlich schöne Ausnahmen, aber oft ist es so. Und zu Zachäus war es wahrscheinlich auch dieses Problem. Und jetzt geht er wieder durch Jericho und geht zu seinem Arbeitsplatz. Und da sitzt da so ein Bettler an der Ecke, streckt seine Hand aus. Ach, da ist der Zachäus. Ne? Von dem brauche ich sowieso nichts. Und auf einmal stellt sich der Zachäus dann zu ihm und Hand auf die Schulter. Du, mein Lieber, was brauchst du eigentlich? Was? Was ist in dem gefahren? Das gibt's doch nicht. Gerade der fragt. Das könnte so eine Geschichte gewesen sein. Nach dieser Entscheidung. Es war eine Entscheidung, die verändert hat. Sein Leben verändert hat. Und wie oft habe ich das erlebt? Mein Leben wurde verändert. Ich war, obwohl ich in einer Missionarsfamilie aufgewachsen war, wollte ich von Gott überhaupt nichts wissen. Ich war atheistisch. Und ich wurde ein Dieb. Und sonst noch andere Sachen. Aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo Jesus in mein Leben eingegriffen hat, wo diese Botschaft mich ergriffen hat, wo ich von meinem Stolz und von meiner Ideologie, die ich hatte, runtergekommen bin und gesagt habe, Herr, ich brauche dich. Errette mich. Und jetzt nie wieder etwas angerührt, was nicht meines ist. Mein Leben hat sich verändert. Und so könnte ich von Drogenabhängigen reden, ich könnte von solchen reden, die ihre Familie kaputt gemacht hat. Ganze Ehen wurden erneuert. Familienväter, die aggressiv gegen Frauen und Kinder waren, sind jetzt liebende Ehemänner und Väter, die in Unmoral tief in der Sünde gesteckt haben, sind jetzt wunderbare Kinder Gottes, die den Weg in der Heiligung suchen und folgen. Ich habe so viele schöne erlebt. Solche Veränderungen, möchtest du es nicht auch ausprobieren? Gott will dich retten. Und dann wird dein Leben verändert werden. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das haben wir ja schon zitiert. Deswegen, es war eine Entscheidung, die sein Leben verändert hat. Aber zum Schluss, es war auch eine rettende Entscheidung. Ich lese nochmal die letzten Verse. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und Vers 10, denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus wurde gerettet. Sein Leben wurde umgekrempelt, wiederhergestellt. Sein Zuhause wurde umgestaltet, erneuert. Ja, die ganze Stadt wird sich verwundert haben, was ist in diesem Zachäus gefahren? In das Leben und das Haus von Zachäus kam die Rettung durch Jesus Christus. Die wir diese Entscheidung getroffen haben, können Zeugnis davon geben. Und ich bereue es nie, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und deshalb wünsche ich es dir von ganzem Herzen, dass auch du diese Entscheidung triffst. Er will auch dich retten. Wie macht er das? Indem du ihm einfach sagst, ich bin ein Sünder. Und so kann ich dir nicht begegnen. Ich kann keine Gemeinschaft, keine Beziehung mit dir haben. Ich bin verloren. Aber ich bereue meine Schuld. Ich bitte um Vergebung und glaube, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und ich nehme diese Errettung im Glauben an. Wenn du das betest, wenn du das von Herzen willst, dann gehst du heute aus diesem Saal, so wie Zachäus, froh und mit Jesus im Herzen. Die Leere ist weg. Jetzt hast du dann wirklich alles. Möchtest du es nicht haben? Es ist ganz einfach. Einmal waren wir in Argentinien unterwegs mit unserem Missionsbus und an einer Provinzgrenze, da werden wir meistens von Polizei angehalten, manchmal durchsucht, ob wir Drogen mit dabei haben und solche Sachen. Oder Papiere. Und da arbeitete auch einer und da baten die Polizisten, ob wir den mitnehmen könnten. Wir fuhren in die Richtung, wo er zu Hause war. Diese Grenze war mitten in der Prärie. Und es ging noch eine Stunde bis zur nächsten Stadt, wo er wohnte. Hatte kein Fahrzeug und war immer darauf angewiesen, dass ihn jemand mitnahm. Und da haben wir gesagt, okay, komm. Und da Dann frug er natürlich gleich, was wir sind, was wir machen. Wir hatten da so einen komischen Bus, so ein großes Ding. Und dann haben wir erklärt, was wir sind, was wir machen. Und dann haben wir ihn auch gleich gefragt, wie es mit seinem Leben steht, was er von Gott hält und so weiter. Er hat einen religiösen Hintergrund. Und dann habe ich ihn in kurzer Zeit mit ähnlichen Bibelversen, die wir heute erwähnt haben, den Plan Gottes für eine Erlösung des Menschen erklärt. Und da fragt er mich gleich, ja, aber wie mache ich das, damit ich diese Erlösung bekommen kann? Das ging mir zu schnell. Da habe ich ihn dann nochmal ausgeholt, ein bisschen länger gemacht und noch mehr erklärt. Und da fragt er mich gleich wieder, ja, aber kann ich diese Entscheidung jetzt treffen? So, ja, das kannst du schon. Aber es war mir auch noch immer, hat das wirklich kapiert? Dann holte ich nochmal ein bisschen länger aus. Wir hatten ja eine gute Stunde Zeit. Und dann fragt er wieder, kann ich nicht endlich Jesus als meinen Erlöser annehmen? Und ich sage, natürlich. Und er ging aus unserem Bus mit Jesus im Herzen, eine Bibel unterm Arm. Er hat die Entscheidung getroffen. Er stieg hinab mit Jesus. Und das möchte ich auch dir wünschen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und jetzt die Stimme des Herrn gehört hast, dieses Klopfen an deinem Herz, verstocke dein Herz nicht, sondern öffne es und nimm Jesus an. Sag ihm, ja, hier bin ich. Ich bin verloren. Rette mich. Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann sprich dieses Gebet in der Stille deines Herzens einfach mit. Aber sprich es im Glauben. Es ist deine Entscheidung, nicht meine. Meine habe ich schon getroffen. Es ist deine Entscheidung. Aber triff sie im Glauben. Mit ganzer Gewissheit. Ich brauche einen Erlöser. Und er wird dich retten. Wir wollen beten. Sprich es einfach in der Stille nach. Herr Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. In diesem Zustand kann ich nicht in deine Gegenwart kommen. Ich habe vieles, aber mir fehlt das Wichtigste. Mir fehlt die Erlösung. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Sein Blut auch für meine Schuld gegeben hat. Reinige mich von allen Sünden. Wasche mich rein. Und komm in mein Herz, Herr Jesus. Ich nehme dich auf. Amen.